Frau Bussmann, lieber Herr Zielinski, lieber Herr Kollege Göbel, meine Damen und Herren, zunächst mal herzlichen Dank natürlich für die freundliche Vorstellung und für die Einführung. Herzlichen Dank auch für die Verleihung, wenn man das so sagen darf, der Alcatel-Lucent Fellowship hier am Institutszentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart, die mir die Gelegenheit gibt, erstens hier wieder mal zu sprechen und für mich höchst instruktive Seminare mit den Studierenden abzuhalten. Ich habe bereits schon eine ganze Menge gelernt. Es geht heute Abend um die Arbeit des Menschen im 21. Jahrhundert. Das Thema ist offensichtlich auch tagesaktuell. Wenn Sie den Spiegel dieser Woche aufschlagen, da sehen Sie auf der Titelseite grafisch, wie versucht wird, wie man versucht, ein iPhone zu erdrosseln, damit es endlich mal Ruhe gibt. Und Frank Blasberg hat am Montag noch eine Sendung nachgeschoben, überschrieben mit dem Titel "Mit dem Handy ins Bett, wenn der Job die Freizeit frisst". Es wird also schon deutlich, dass diese kleinen universalen Dinger, diese Endgeräte uns eine Mobilität wie nie zuvor schenken oder zu schenken scheinen und dennoch eine elektronische Fußfessel sein können. Gefesselt an unseren Auftraggeber, an unsere Kunden, an unsere Firma, auch an unsere Kinder, wenn sie jung sind, an unsere Familie und so fort. Aber ist es denn nur die Technik dieser kleinen Geräte, deren Funktionieren eine riesige technisch-organisatorische und auch ökonomische Infrastruktur voraussetzt? Eine Infrastruktur, deren Funktionieren wohl nur noch ganz wenige Fachleute zu durchschauen vermeinen. Die diesjährige Fellowship an der Universität Stuttgart ist neben Herrn Münke, einem Politologen, nun auch mit einem Philosophen besetzt. Und da können Sie heute Abend mit Fug und Recht auch das erwarten, was das Geschäft der Philosophen ist, nämlich einen kritischen Blick auf die verwendeten Begriffe zu werfen. Das heißt nicht, dass es nicht deshalb sachhaltig zugehen sollte. Es geht darum, dass sich der zentrale Begriff, nämlich die menschliche Arbeit, der zentrale Begriff heute Abend vielleicht auflöst oder aufzulösen scheint. Arbeit fragmentiert sich in Jobs, der Job in Erledigungen, die Erledigungen in Kommunikation, Knopfdruck und Klicks und vielleicht noch Screen-Touchings. Arbeiten wir denn überhaupt noch oder verdienen wir bloß noch Geld? Ich möchte mich auf die Beantwortung von 4 Fragekreisen beschränken, mit denen ich versucht habe, dieses Thema heute Abend zu bändigen. Man könnte natürlich darüber mehr als eine Ringvorlesung und mehr als 4 Semester Seminare darüber abhalten. Die Fragekreise sind folgende. Erstens, welche Grundfunktionen müssen menschliche Arbeit herkömmlicherweise erfüllen? Was gehört denn dazu? Die zweite Frage ist, wovon wird die künftige Entwicklung der Arbeit abhängen? Da ist man natürlich versucht, einen Blick in die Zukunft zu tun. Der ist aber aus bestimmten Gründen versperrt. Der dritte Fragekreis geht in die Richtung, Arbeit hat sich in Struktur, Form und Inhalten schon immer verändert. Worin besteht sie denn heute? Und viertens, was können wir tun und wofür sind wir eigentlich verantwortlich? Lassen Sie mich zum ersten Fragenkreis kommen. Welche Grundfunktion muss menschliche Arbeit erfüllen? Es geht um Arbeit, menschliche Arbeit, nicht den Begriff der physikalischen Arbeit. Es geht also um unsere Existenzsicherung, um unsere Anstrengungen und Mühen. Es geht um die Notwendigkeit, unser Leben zu fristen. Es geht um die Mühsal, die Abhängigkeiten und die Zwänge. Und es geht um Aufstieg, Karriere, Ansehen und nicht zuletzt um Reichtum. Ein bisschen Geschichte muss sein. Dass Arbeit, insbesondere die handwerkliche Arbeit in der Antike, gering geschätzt wurde, ist ja bekannt. Die Vorstellung des handlungsentlasteten Philosophen schloss zwar nicht ganz aus, dass man die Hervorbringung des Handwerks nicht geschätzt hätte, nein, aber jede Lohnarbeit, so schon Aristoteles, beraube das Denken der Muße und gebe ihm eine schlechte Richtung. Die Stoiker wandten sich als erste von dieser Verachtung der Arbeit ab. Den Römern galt nämlich der Gedanke des Dienstes an der Gemeinschaft als eine höhere Arbeit, nicht weil sie vielleicht besonders anstrengend gewesen wäre, im Senat herumzusitzen, sondern weil sie eben im Dienst einer höheren Sache stand. Erst in diesem Kontext konnte sich Arbeit als Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft konstituieren. Das galt dann auch für Verpflichtungen höherer Art wie für niedriger Art. Später im Christentum wird der Dienst am Reiche Gottes wichtig. Es ist nun egal, ob man das als erster Diener tut oder als Sklavenarbeiter, das macht keinen Unterschied mehr. Alle arbeiten an demselben Ziel und die Gemeinschaft sorgt für den Lebensunterhalt. Den Ausdruck dieses Ideals findet man dann später in den Mönchsorden wieder, die interessanterweise dann entstanden, als der römische Kosmos zusammenbrach. Diese Mönchsorden bildeten die Keimzelle einer solchen Verbindung von Arbeit und Gemeinschaft, auch wenn dort die Regel, wir haben es heute schon gehört, Herr Göbel, ora et labora lautete. Die Reformation bringt die bekannte Säkularisierung der Berufsauffassung mit sich. Die Rechtfertigungslehre Luthers wird vielerorts nach Indikatoren für das Bestehen der Gnadenwahl abgesucht. Und in der Tat, Calvin wird fündig bei der rastlosen Tätigkeit erfolgreicher Kauf- und Geschäftsleute. Es entsteht ein Arbeitsethos, den schon Max Weber beschrieben hat. Allerdings ein Arbeitsethos, das freilich lange Zeit nur theoretisch bleibt und schwer in die unteren Schichten vordringt. Beamte und Minister klagen zum Beispiel im 17. und 18. Jahrhundert darüber, dass unselbstständige, das heißt ungebundene Arbeiter, kaum zur Arbeit zu bewegen seien. Zitat: Sie kommen nur und arbeiten und wenn sie Geld brauchen, haben sie es und es reicht eine Weile und dann bleiben sie ganz einfach weg. Verdienen sie einmal mehr, als sie brauchen, so schlagen sie sich den Bauch voll, feiern Feste und werden so bald nicht mehr gesehen. Im 18. Jahrhundert macht sich dieser Übergang dann bemerkbar zum Homo Faber, der erstmals in der Arbeit eine produktive Kraft der Weltgestaltung erkennt. Das Bürgertum beginnt, sich über seine eigene Leistung, nicht über Privileg oder über Besitz zu definieren. Neben der Gliederung der Gesellschaft als einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die nun dem Einzelnen eine Rolle zuweist, trifft nun auch das Eigeninteresse, das nicht nur dem Einzelnen nützt, sondern auch der Gemeinschaft. Diese Entdeckung findet ihren Reflex in dem Satz von Hegel, und Hegel darf man hier in Stuttgart ja zitieren: Meinen Zweck befördern, so schreibt er, befördere ich das Allgemeine. Und dies befördert wiederum meinen Zweck. Das Gemeinwohl, das Bonum Communum, wird also Inhalt des Gesellschaftsvertrags. Übrigens die Denkfigur der unsichtbaren Hand von Adam Smith entsteht ebenfalls in dieser Zeit. Dies alles bedeutet nicht nur Verzicht auf unbeschränkte Gewalt und Herrschaft, sondern auch vermehrte Arbeitsteiligkeit. Aufgabe der unumschränkten Autarkie des Handelns und die gesellschaftliche Bestimmung dessen, was als notwendig zu gelten habe. Die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert bringt dann die heute bekannte Trennung von Arbeitsplatz und dem Ort der Familie und des eigenen Haushalts. Die Fabrik entsteht aus der Manufaktur, und zwar an Orten, wo Zugang zu Energie, zu Verkehrswegen, zu Platz, Rohstoffen und Arbeitskräfte leicht und kostengünstig ist. Der Großteil der Arbeitskräfte wandert aus der Landwirtschaft aus, in die industrielle Produktion ab, zumal sich die Produktivität der Landwirtschaft, zum Beispiel über die Düngemittelchemie und die Maschinisierung, schneller steigert als der Bedarf der Versorgung, als der Bedarf an Versorgung durch eine wachsende Bevölkerung. Es entsteht das, was wir heute als Erwerbsarbeit kennen. Der Arbeiter hat außer seiner Arbeitskraft nichts mehr zu verkaufen. Das ist die Folie, vor der Karl Marx seine Systemanalyse und seine Kritik der politischen Ökonomie dann vornimmt. Die konsequente ökonomische Betrachtung dieser Veränderung führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Frederick Taylors wissenschaftlicher Betriebsführung oder Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. Die Aufteilung des Arbeitsprozesses in kleine, teilbare Einzelverrichtungen, unabhängig von der Qualifikation des Arbeiters und was er kann, die konsequente Trennung von Kopf, sprich Planungs, einerseits und Handarbeit auf der anderen Seite und die Vorgabe und Kontrolle eines jeden Einzelschrittes nach Zeiten und nach Bewegung. Dann kam hinzu der Fordismus mit der Massenproduktion, zunächst im Automobilsektor, später dann in anderen Branchen, was dann schließlich zur radikalen Trennung von Management und Arbeitsdurchführung führte. Erst die 70er Jahre im letzten Jahrhundert brachten eine Veränderung, da sich der Fließbandbetrieb zum einen aufgrund seiner sozialen und psychischen Belastung als nicht mehr akzeptabel erwies und zum anderen durch veränderte Kundenwünsche und Modellpolitik, nämlich die gewünschten Varianten eines Produkts, möglichst groß zu haben, und das ließ sich durch einen Fließbandbetrieb nicht mehr realisieren. Es entstanden neue Konzepte einer flachen Hierarchie, wie man das so schön nannte, der flexiblen Fertigung und der Montage. Gleichzeitig wurde die Automatisierung, wo es ging, weitergetrieben. Das Zeitalter der Management-Schlagworte begann. Sie erinnern sich vielleicht noch an Lean-Management, schlanke Produktion. Man kann die Geschichte natürlich auch anders schreiben. Nämlich, wie sich die Arbeit durch Technik verändert. Und man wird subtile Wechselwirkungen zwischen ökonomischen Randbedingungen, solche Entwicklungen, und der Veränderung der Weise des Wirtschaftens, solche Entwicklungen, und der Veränderung der Weise des Wirtschaftens durch Technik feststellen können. Wir können hier einige Stufen nennen zur Anregung. Es ist einmal die Mechanisierung, die Automatisierung, die Informatisierung. Und diese Stufe bezeichnen wir gerne auch durch die Metapher Digitalisierung. Und vielleicht ist die zukünftige Stufe die Biologisierung der Arbeit. Die Mechanisierung bestand ja darin, dass der Mensch Werkzeuge benutzte, die seine Kräfte etwas geschickter zum Einsatz brachte, als er das selbst tun konnte. Die Maschinisierung bestand darin, dass Maschinen verfügbare Energie in Kraft und Bewegung umwandeln konnte, die die menschliche Muskelkraft ersetzen und damit bei schwerer Arbeit unterstützen konnten. Die Automatisierung entkoppelte dann die Bedienzeit von der Laufzeit der Maschine und hatte in Folge eine Halbierung der Lebens- wie der Jahresarbeitszeit zur Folge, und zwar im Zeitraum von 1900 bis ungefähr 1990. Seither stagniert die Reduzierung der Arbeitszeit interessanterweise. Die Informatisierung schließlich ersetzte viele Routineleistungen der Steuerung, Planung, Kontrolle, Berechnung und Darstellung einfach durch Informationsverarbeitung. Aber erst die Digitalisierung, das heißt die Umwandlung und Ersetzung von analogen Signalen zu digitalen Signalen, ermöglichte dann ein Verschmelzen, eine Konvergenz von Rechner- und Kommunikationstechnologien, die sich bis dahin getrennt entwickelt hatten. Obwohl dieser Prozess seit den 80er Jahren im Gange ist, wissen wir immer noch nicht richtig, wohin die Reise in der Arbeitswelt eigentlich geht. Die Einführung des Computers in den Betrieb hatte die Arbeitswelt gründlich durcheinander gebracht. Fast jeder Arbeitsplatz ist mittlerweile mit einem Bildschirm ausgestattet. Alle Abläufe in Produktion und Dienstleistung, einschließlich Landwirtschaft, Militär, Politik und Seelsorge, sind ohne Computer, ohne Textsysteme, ohne Tabellenkonkulation und ohne die ganzen zahlreichen Programme, die wir kennen, nicht mehr denkbar. Der nächste Schritt war dann Anfang der 90er Jahre. Das Netz, als World Wide Web bekannt oder gemeinhin auch als Internet bezeichnet, wobei eine Gleichsetzung nicht ganz korrekt ist. Und es beginnt durch seine Kommunikationsmöglichkeiten, die Arbeitswelt noch einmal wie nie zuvor zu verändern. Wir sind mittendrin. Genauso massiv aber, nicht nur die Technik, sondern genauso massiv wirkt sich natürlich auch die Globalisierung aus, die sich in der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, im Aufkommen der Schwellenländer, in der Finanzkrise und der Erosion des Wohlfahrtsstaates europäischen Zuschnittes äußert. Die Technik hat diese Entwicklung zwar ermöglicht, aber nicht verursacht, höchstens verstärkt. Denn die Globalisierung ist kein Effekt der Technik, sondern eine politische Entscheidung gewesen, nämlich die Flüsse für Information, Kapital, Güter, Arbeit, Ressourcen, dem freien Spiel der Kräfte über alle nationalen Grenzen hinweg zu überlassen. Parallel zu dieser Entwicklung, die sich aus der Wechselwirkung von Technik, Kultur und Ökonomie durchaus verstehen lässt, gibt es auch eine Entwicklung beim Stellenwert der Arbeit im Leben des Menschen. Denn der moderne Arbeitsbegriff geht natürlich über den mittelalterlichen Arbeitsbegriff des Ora et Labora weit hinaus. Es gibt nämlich bei ihm seit der Aufklärung eine begriffliche, aber auch institutionelle Kopplung an drei Grundfunktionen der Arbeit. Zum einen die Reproduktion der Arbeitskraft des Menschen durch einen befriedigenden Erwerb von Eigentum, dann die Stiftung von Identität durch Arbeit und schließlich die soziale Teilhabe bei der Arbeit. Ein kurzer Blick auf die drei Grundfunktionen soll uns helfen, die modernen Veränderungen nachher besser zu verstehen. Die Schaffung von Reproduktionsbedingungen konnte man zynischerweise beispielsweise sklavenökonomisch ziemlich banal formulieren. Halte deine Sklaven bei Laune, bei Kräfte, ernähre sie und ihre Familien gut, auf dass sie neue Sklaven zeugen und sie lange arbeiten mögen. Aber das war bei Marx natürlich anders gemeint. Der Mensch ist selbst so angelegt, dass er die einzige Gattung ist, die sie ihre Reproduktionsbedingungen durch zielstrebige, geplante, bewusste Tätigkeit in der Auseinandersetzung mit einer widerspenstigen Natur schaffen muss. Dieses Widerspenstige erzeugt das Leid und die Mühsal. Obwohl sich die Arbeit anteilig von der Bearbeitung der materialen Natur von Hand über Maschinen bis zur Steuerung und Organisation von Prozessen, Bearbeitung von Organisationen und Institutionen und deren Strukturen verschiebt. Wir arbeiten ja nicht mehr im alten Sinne, wir halten Konferenzen ab, wir halten Meetings ab, wir drücken Knöpfchen. Trotzdem, trotz dieser Verschiebung, ist die Mühsal im Gesamten, heute Beanspruchung, Belastung und Stress geheißen, nicht geringer geworden, aber natürlich qualitativ anders verteilt. Programmieren, organisieren, googeln, konferieren ist ebenfalls anstrengend. Auch die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Institutionen und Organisationen und damit auch die Garantie einer gewissen Strukturstabilität gehören zu den Reproduktionsbedingungen der menschlichen Gattung wie des einzelnen Individuums. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft muss man daher um Arbeitsleistungen, die man nicht selbst erbringen kann, tauschen können. Dafür braucht man Eigentum. Wer arbeitet, und dies ist eine relativ späte Entdeckung, nämlich erst von John Locke, muss sich also mit seiner Arbeit einen Besitzanspruch auf das Geschaffene erwerben können. Arbeit ist daher eine Möglichkeit, allerdings nicht die einzige, um zu Eigentum und zu Besitz zu gelangen. Dieser Besitz kann akkumuliert und wieder vererbt werden. Und das Arbeiten über das Maß des individuell oder gemeinschaftlich Notwendigen hinaus zielt also auch auf die Vorsorge, die über die eigene Lebensspannung hinausgeht. Wir kennen den Spruch ja, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Die Möglichkeiten zum Erwerb von Eigentum, ausschließlich durch Arbeit, sind jedoch außerordentlich begrenzt. Die Kopplung von Arbeit und Eigentumserwerb wurde geistesgeschichtlich erst spät, ich sagte schon, erst in der Aufklärung entdeckt und dann erst philosophisch als rechtfertigbar angesehen. Und da es andere seinerzeit offenkundig weniger anstrengende Formen des Eigentumserwerbs gab, rauben, stehlen, erben, erobern, Zinsen kassieren, den Zehnten eintreiben, Möglichkeiten, die den meisten Menschen de facto aber zu John Lockes Zeiten gar nicht zur Verfügung standen, gab es doch Zweifel an der Verwirklichungsmöglichkeit von Idealen der Gerechtigkeit und der Gleichheit. Aber diese Zweifel minderten die Wichtigkeit dieser Entdeckung natürlich nicht. Diese Zweifel lieferten letztlich die Grundlage dafür, die Ausbeutung der menschlichen Arbeit nicht mehr länger hinzunehmen. Und sie waren dann auch die Basis der bürgerlichen, wie später sozialistischen Revolution. Soweit zur Kopplung Arbeit und Eigentum. Lassen Sie mich zur Identität kommen. Der Begriff der Identität ist philosophisch spätestens seit dem deutschen Idealismus im 19. Jahrhundert ziemlich aufgeladen. Und wir wollen hier zur Vereinfachung einfach zwei Identitätsbegriffe unterscheiden. Identität im philosophischen Sinne meint, sich seiner eigenen Geschichte gewahr sein zu können, sich seiner eigenen Existenz bewusst zu sein. Und sie bildet nach Hegel durch das Anerkanntsein durch andere, und sie wird in Summe durch individuelle, soziale und gesellschaftliche Kontexte mitbestimmt. Letztlich bedeutet Identität, mit mir selbst zu wissen, wer, wo, was und wie viele ich bin. Also mein Wissen zu wissen und mich selbst dabei beobachten zu können. Nicht nur als Bedingung der Arbeitsteiligkeit einerseits, sondern in Institutionen, Organisationen und Strukturen andererseits notwendig, ist Identität notwendig, um gewisse Kooperationsformen zu entwickeln. Und diese Kooperationsformen setzen wiederum voraus, dass der Kooperierende seine eigenen Interessen und nach Möglichkeit die seines Gegenübers auch erkennen kann. Oder etwas platt ausgedrückt, ich kann nicht tauschen, ohne ich zu sagen. Eine andere Bedeutung von Identität im Netz kann man in der Frage ausloten, wie man sich sicher sein kann, dass der Partner, mit dem man im Netz kommuniziert oder gar zusammenarbeitet, tatsächlich die Person ist, von der er behauptet, sie zu sein. Dies nenne ich hier die praktische Identität. Das heißt, der andere muss sich sicher sein, dass ich ich bin und niemand anders. Es ist die Funktion der Carte d'identité, wie die Franzosen so schön sagen, wie das Alias bei Facebook Identity, die technische Netzidentität durch die IP-Nummer, die Urheberidentität, das Nummernschild am Auto, der Pass. Dieses Identifizierungsproblem, das sowohl eine informationstechnische wie eigentlich rechtlich-organisatorische Seite hat, soll heute Abend nicht näher behandelt werden. Allerdings hat es in der Diskussion in der Fellowship natürlich bereits eine Rolle gespielt, denn ein Identitätsmanagement im Netz ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die bis heute noch nicht befriedigend gelöst ist. Und, fast selbstverständlich, natürlich auch mit der philosophischen Identität zu tun hat. Es soll aber heute Abend vielmehr darum gehen, ob aufgrund zeitgenössischer, organisatorischer wie technischer Möglichkeiten veränderter Arbeitsbedingungen die philosophisch gemeinte, also die personal- wie soziale Identität des Menschen einer Beeinflussung unterliegt. Unsere Selbstfindung ist zumindest in den industriell orientierten Ländern, und dazu gehören die meisten Länder des sozialistischen Lagers auch vor der Wende, weitgehend über den Sinn unserer Arbeit vermittelt. Thomas von Aquin erwähnte schon, dass jeder Tätige sich in seiner Tätigkeit vollende. Das hört sich vielleicht ein bisschen sozialromantisch an, angesichts der Fließbänder oder vielleicht auch angesichts der Sklaverei, die es zu Zeiten des Thomas von Aquin noch gab. Im Mittelalter wurde nämlich dieser Sinn der künstlerischen und geistigen Arbeit zugeschrieben, also einer damals kirchlich durchaus privilegierten Position. Die Diskussion im 19. Jahrhundert verallgemeinerte diese Sichtweise und entprivilegierte sie. Jeder Arbeiter spiegele sich in seinem Werk wider, so Marx, sofern sie ihm nicht entfremdet und enteignet worden sei durch Ausbeutung oder durch die bornierten ökonomischen Verhältnisse. Identitätsbildung, wir haben es schon von Herrn Goebel schon gehört, durch Arbeit, schlug sich auch in Berufsbildern nieder. In ihnen drückt sich auch der Wunsch nach sozialer Identität aus, wenn man als junger Mensch gefragt wird, na, was willst du denn mal werden? Die Frage erwartete als Antwort die Angabe eines Berufs, nicht die Angabe einer persönlichen Charakteristik, ob man ein gütiger, friedensstiftender, helfender, heiliger oder reicher Mensch werden wolle. Ansonsten ist er eben Bäcker, Friseur, Kellner, Hausfrau, Abgeordneter, Rechtsanwalt, Arzt, Hochschullehrer oder Pfarrer geworden. In den meisten Fällen vermittelt der Beruf die Identität. Zumindest war dies in überwältigend häufigen Fällen das vorherrschende Lebensgefühl in Deutschland. Identität, also mit uns selbst einig zu sein, uns selbst wiedererkennen zu können, setzt voraus, dass wir uns an unsere eigene Geschichte erinnern können, in der wir uns zwar ändern, aber doch diejenigen sind, die wir schon immer waren. Identität braucht das Gefühl von Kontinuität. Die identitätsstiftende Funktion der menschlichen Arbeit ist nicht denkbar ohne die Sinnfrage. Und es gibt deshalb nichts Schlimmeres als sinnlose Arbeit und deshalb wurden und werden solche Formen der Arbeit auch gern als Strafe benutzt. Die andere Seite ist die extreme Flexibilisierung der Arbeitsinhalte durch universelle Maschinen. Das ist Arbeit, deren Funktionszusammenhang infolge extremer Arbeitsteiligkeit nicht mehr erkennbar ist. Richard Sennett berichtet über das Gefühl der Sinnlosigkeit der Arbeit bei Menschen, die ständig nicht nur an immer anderen Orten und Umgebungen zu unregelmäßigen Zeiten, zum Beispiel Schichten, arbeiten, sondern auch mit quasi universellen Maschinen, heute Brötchen backen, morgen Schrauben produzieren, übermorgen ein Auslieferungslager steuern. Die Oberflächen sind immer die gleichen. Der Bildschirm, die Inhalte gleichermaßen abstrakt, Zahlen, Diagramme, Strukturen, nur die Beschriftung wechselt, die Steuerprozesse in ihrer Abstraktheit bleiben gleich, gleich, gleich. Und hier tauchen zwei Arten von Entfremdungen auf. Die Entfremdung, die sich einstellt, wenn man seine Arbeit nicht mehr im Produkt und den Arbeitsläufen wiederfindet. Und eine Entfremdung, die sich einstellt, wenn der Job nicht erkennen lässt, welchen Beitrag er zum Ganzen, zum Beispiel zur Gesellschaft, beisteuert. Entfremdung beginnt dann, wenn das, was gearbeitet wurde, aus dem Sinn- und Erinnerungszusammenhang herausgerissen wird, sei es durch sinnlose Teilaufgaben, deren Einbettung in einen größeren Zusammenhang der Arbeitende nicht mehr zu erkennen vermag, sei es durch die Verweigerung jener Teilhabe an denen diese Arbeit strukturierenden Entscheidungsprozesse. Und für Karl Marx gehörte zu dieser Teilhabe bekanntlich ja auch die Verfügung über die Produktionsmittel. Lassen Sie mich zur Teilhabe kommen. Kooperationsformen ziehen soziale Teilhabe nach sich. Man gehört dazu, wenn man auf dem Markt tauscht oder den Markt beliefern kann. Das gilt mehr oder weniger noch für den abstrakten Begriff der Märkte, auch in der ökonomischen Theorie. Soziale Teilhabe wird mit Nützlichkeit zusammengebracht, mit Gebrauchtwerden, natürlich auch mit Anerkennung, aber eben auch mit Geselligkeit, die über die Arbeitszeit und den Arbeitsort hinausgeht, aber letztlich von diesen beiden gestiftet wird. Ich habe ihn oder sie auf der Arbeit kennengelernt. Es wäre interessant zu untersuchen, ob in Industriegesellschaften die sozialen Bindungen, die über den Beruf zustande gekommen sind, die Bindungsstärke des Familienverbandes mittlerweile hinter sich gelassen haben. Arbeit ist eine soziale Veranstaltung. Sie bedarf der Kommunikation und der Organisation und damit der Interaktion mit anderen, die auch arbeiten. Das schon vor jeder tayloristischen Arbeitsteiligkeit bis hin zur Atomisierung jeglicher Teilverrichtung. Das Arbeitsleben ist ein erheblicher Teil unseres Lebens und alles, was Arbeit ist oder als Arbeit bezeichnet wird, also auch die Hausarbeit, hat diesen Charakter einer sozialen Veranstaltung. Zur Teilhabe am sozialen Leben gehört die soziale Rolle. Und sie wird, wie wir wissen, hauptsächlich durch die Anerkennung vermittelt. Diese Anerkennung kann sich, muss sich aber nicht in der Bezahlung niederschlagen. Trotzdem ist die Höhe der Entlohnung ein sehr starker Indikator für die soziale Rolle, die jemand spielt, auch wenn die direkte Frage nach dem Monatsgehalt als unhöflich gilt, zumindest im Westen. Der Begriff der Anerkennung reicht also weiter. Seit Hegel wissen wir, dass ein Bewusstsein immer nur ein anerkanntes Bewusstsein ist und nach Anerkennung strebt. Anerkennen muss sich das Subjekt, aber auch selbst. Erst dadurch wird es sich seiner selbst bewusst und gewinnt Identität. Diese drei Grundfunktionen der Arbeit, Reproduktion, Identität und Teilhabe, sind natürlich nicht unabhängig voneinander, sondern bedingen sich in enger, verschränkter Weise. Soziale Teilhabe ist konstitutiv für die Ausbildung des Ichs, auch jenseits der Arbeit. Identität und Selbstbewusstsein ist gleichzeitig auch eine Voraussetzung für die soziale Teilhabe. Beide sind notwendig, um bewusst und antizipatorisch planend und instrumentell handeln zu können und sich der Natur bemächtigen zu können, um sich zu reproduzieren. Das gilt natürlich auch für die Institutionen. Soweit die herkömmliche Sicht der drei Grundfunktionen menschlicher Arbeit, wie sie eigentlich in der klassischen Arbeitsphilosophie bis Mitte des letzten Jahrhunderts gegolten hat. Ich vermute nun, dass sich weniger diese drei Grundfunktionen der menschlichen Arbeit, sondern die Bedingungen geändert haben, unter denen sie fungieren und sich auswirken können. Wenn nun diese Bedingungen aber sich verändert haben, entsteht die Frage, ob sich die Grundbestimmung der menschlichen Arbeit dabei selbst verändert oder ob sich auch die Natur der menschlichen Arbeit selbst verändert hat. Kommen wir also zuerst zu den Bedingungen. Wovon hängt die zukünftige Entwicklung der Arbeit ab? Wir sprechen heute gerne von Globalisierung und Modernisierung und meinen damit die weltweite wirtschaftliche Entwicklung und die technisch-organisatorischen Neuerungen, die unser Leben beeinflussen und verändern. Es ist klar, wie die Arbeit in 50 Jahren aussehen wird, kann kein Mensch vorhersagen. Ebenso wenig, wie man sich in den 50er Jahren einen Laptop, E-Mail, Handy, World Wide Web oder universale Bearbeitungsmaschinen in der Produktionstechnik hätte vorstellen können. Erst die 60er Jahre brachten mit dem Aufschwung der Zukunftsforschung ein paar Treffer bei Prognosen, zum Beispiel Hermann Kahn. Er sah den PC und auch diese ubiquitären Netzverbindungen als technische Möglichkeit voraus. In anderen Dingen lag er schauerlich daneben. Entscheidend für die Entwicklung und der zukünftigen Gestaltung der Arbeitswelt scheinen mir drei Faktoren zu sein. Zum einen, wer hätte es gedacht, darum stehe ich hier, die technische Entwicklung. Dann aber zum zweiten die Dynamik der Wirtschaftssysteme und drittens das Problem der globalen Versorgung. Dazu einige Ausführungen. Erstens die technische Entwicklung. Bei der technischen Entwicklung kann man davon ausgehen, dass das Mooresche Gesetz noch eine Weile die Dynamik richtig beschreibt. Das heißt, wir haben etwa alle 18 Monate eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit, zum Beispiel der Speicherdichte in der chipbasierten Rechnertechnologie. Übrigens, ähnliche Verdopplungskurven kennt man auch im Maschinenbau, in der Kommunikationstechnik und in den Materialwissenschaften. Übrigens halten zu Gnaden die einzige Techniksparte, wofür das nicht zutrifft, ist die Batterietechnologie. Man kann ungefähr mit diesem Mooreschen Gesetz die nächsten 5 Jahre so etwa übersehen und eine entsprechende Weiterentwicklung der bisherigen Technik im bisherigen Stil erwarten. Die Endgeräte, mit denen wir arbeiten, werden noch leichter, leistungsfähiger und kleiner und verschmelzen vielleicht in unseren Kleidern, vielleicht sogar in unseren Hautfalten. Sprachsteuerung und Steuerung durch Gesten werden immer leichter sein. Rechnerkapazität ist natürlich kein Thema mehr. Allerdings werden die exponentiell anwachsenden Datenmengen immer schwieriger zu managen sein. Und der Integrationsgrad der Chips, wenn die immer kleiner werden, wird sich irgendwann aus thermodynamischen und schließlich aus quantenmechanischen Gründen nicht mehr weiter steigern lassen. Ein weiterer Engpass werden die Energiekosten dieser Technologie sein, zum Beispiel auch für die Kühlung, sowie die Herstellungskosten der Produktionsanlagen und der Programmierung. Denn mit jeder neuen Generation, verdoppelt sich der Umfang der Betriebssysteme. Wenn Sie einen Laptop haben, dann wissen Sie das. Man sieht hier eine Grenze dieser herkömmlichen, siliziumbasierten Technologie in gewisser Weise auf uns zukommen, die sogenannte Red Brick Wall. Niemand kann sagen, wann sie erreicht sein wird, aber die langfristigen Roadmaps der Denkfabriken steuern deshalb schon alternative Technologien und Basisstoffe an, Quantenrechner, organische Rechner, Nanorechner, um nur einige Schlagworte zu nennen. Die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie haben und hatten natürlich Auswirkungen auf Produktivität, Mobilität und Kommunikation und damit auf die Gestaltung der Arbeitswelt und der Arbeitsabläufe. Es mag ja sein, dass wegen der Wechselwirkung zwischen Kultur und Technik die Einführung des Computers so manchen Betrieb durcheinander gebracht hat und die Benutzung des Smartphones im Betrieb wie auch privat das Zeitmanagement mancher Zeitgenossen bis zur Sucht auf den Kopf gestellt haben mag. Meine These ist jedoch, dass Technik zunächst Tendenzen in einer Kultur verstärkt und dann Auslöser für extreme Entwicklungen bei organisatorischen und ökonomischen Prozessen sein kann, indem sie nunmehr die Möglichkeit bietet, das zu entfesseln, was in den Prozessen und in dem System an Gestaltung schon angelegt ist. Ein System, das zum Beispiel auf Optimierung aus ist, wird mit Hilfe der neuen Technik diese Optimierung kostengünstiger anzustreben versuchen. Es wird nicht auf die Optimierung verzichten, nur weil es die Technik gibt. Umgekehrt schmiegt sich die technische Entwicklung den Zielen und den organisatorischen Gewohnheiten solcher Systeme in gewisser Weise an. Man wird also, wenn man die künftige Entwicklung der Arbeit abschätzen möchte, eher auf die im System immanenten Ziele und bevorzugten Strukturen wie auch auf die Machtverhältnisse schauen müssen. auch auf die Gewohnheiten. Zwar können von der technischen Entwicklung plötzlich Sprünge angelegt werden, aber sie gehen in die Richtung, in die das Wirtschaftssystem und die Organisationsform sie lenken. Umgekehrt können natürlich gewisse Organisationsformen den Durchbruch bestimmter Technologien fördern oder hemmen. Man kann das am Beispiel der Telearbeit, der sogenannten Telearbeit sehen. Die Probleme, die man heute mit Entgrenzung von Arbeitsort und Arbeitszeit umschreibt, hatte man schon anhand der Heimsekretariate in den 80er Jahren diskutiert. Damals waren die Kommunikationsleitungen noch teuer und analog. Es gab übrigens eine erste Einführung von solchen Projekten bereits 1962 in Großbritannien durch die Beratungs- und Softwareentwicklungsgesellschaft FI Group. Qualifizierte Frauen sollten neben der Familie auch die Möglichkeit auf Arbeit haben und diese dann im Betrieb abliefern können. Telearbeitsprojekte nannten sich auch der Vorschlag von Jack Nils. Er hatte die Idee Mitte der 70er Jahre während der Ölkrise und der Energieknappheit entwickelt und der Auslöser war seines Nachdenkens ein langer Arbeitsweg, der wegen der Energiekosten zum Problem wurde. Nils wollte die Arbeit zu den Menschen, anstatt die Menschen zur Arbeit bringen, wie er schreibt. In der Auseinandersetzung um diese Heimsekretariate in den 80er Jahren boomten bereits die Begriffe soziale Isolation, Verletzung der Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit und immerwährende Erreichbarkeit. Genau die Diskussion, die wir im Augenblick haben. Schon damals konnte man gewisse Tendenzen vermuten. Die Trennung von Arbeitszeit und Privatzeit werde durch die vom Arbeitgeber erstrebte telematische Erreichbarkeit aufgehoben und der häusliche Störfaktor bei der Arbeit zu Hause spiele eine Rolle, die sich dann in einer Disziplinierung des Privatlebens des Telearbeiters niederschlage. Man vermutet in Untersuchungen, dass die Reduzierung betrieblicher Präsenz dem sozialen Faktor bei der Arbeit nicht zuträglich sei. Es fehle ja die Ansprache, der soziale Kontakt am Arbeitsplatz oder im Betrieb, der eben der Ort Arbeit ist. Es fehlen die Korrekturmöglichkeiten, einschließlich dann der Gefahr der Vereinsamung. Als Problemfelder wurden die veränderten Qualifikationsanforderungen, die Entlohnung, die Arbeitsorganisation zwischen Telearbeitsplatz und Betrieb sowie auch die Zuverlässigkeit der erforderlichen Kommunikationstechnik angesehen. Zumindest aber war klar, dass sich die Bewirtschaftung von Arbeitsort und Arbeitszeit einschneidend ändern würde, die Entwicklung, die wir heute haben. Heute ist der Telearbeitsplatz, das Wort atmet noch ein bisschen den Charme eines bundesrepublikanischen Fernmeldeingenieurs, heute ist der Telearbeitsplatz dem Netz gewichen mit den bekannten gegenwärtigen Konsequenzen, aber auch mit den zukünftigen möglichen Folgen. Die zu erwartende Folge der zunehmenden Integration aller Dienste, Geräte und Prozesse, die integrierbar erscheinen, also die Vernetzung des Kühlschranks mit dem Auto und das mit dem Bügeleisen und das mit dem Rollladen und das mit der Einkaufsliste, nennt Friedrich Mattern das Internet der Dinge. Vielfach mag sich das wie eine Spielerei heute noch anhören, aber mit kontinuierlicher Entwicklung bisheriger Technik ist das alles machbar. Ob es wünschenswert ist, ist natürlich eine andere Frage. Dieses Internet der Dinge führt natürlich zu einer weiteren Entgrenzung der Bereiche und tangiert, sei es Arbeit, Freizeit oder Öffentlichkeit, die Grenzen zwischen Privatheit und praktischer Identität, Transparenz à la Facebook, zwischen Datenschutz und Privacy, zwischen dem Recht, in Ruhe gelassen zu werden, und der Existenz im Netz. Wir könnten uns als Trend auch eine zunehmende Diffusion solcher Technologien bis hin in den menschlichen Körper hineinstellen, was dann vielleicht in eine andere Vorstellung von einem Cyborg, einem Kyborg mündet oder auch Vorstellung, wie sie wir in den Filmen von Matrix kennengelernt haben. Wir könnten uns aber auch vorstellen, dass es ein Gemeinwesen gibt in Zukunft, das eine solche Entwicklung stoppt, weil sie es nicht wünscht. Ich komme zum zweiten wichtigen Verursacher von Veränderungen in der Arbeitswelt, das sind die Veränderungen unserer Wirtschaftssysteme. Nach dem Fall der Planwirtschaft 1989 und dem leiser werden der dazugehörigen ideologischen Grundlagen entwickelte sich eine ganze Reihe von Varianten dessen, was man ebenso Kapitalismus oder Marktwirtschaft nennt. Nach wie vor ist ja umstritten, ob ökologische Erkenntnisse und Bemühungen einerseits und ungehemmtes, klassisches, das heißt mengenorientiertes ökonomisches Wachstum andererseits immer noch einen Gegensatz darstellen oder ob man beide versöhnen kann. Man kann jedoch unstrittig feststellen, dass die Deregulierung der Flüsse von Kapital, Arbeitskraft, Güter, Information und Ressourcen weltweit die Arbeitswelt unter Druck gesetzt haben. Nun sind Rationalisierungsbemühungen Kompensationsmaßnahmen. Kompensationsmaßnahmen einer unter Druck geratenen Produktion von Exportgütern, die gegen Firmen konkurrieren muss, die weltweit noch Niedriglöhne zahlen können oder zum Beispiel keine Sozialgesetzgebung in unserem Sinne kennen. Rationalisierung ist aber andererseits ohne Wissensproduktion und Innovation natürlich nicht machbar. Entsprechend steigt der Druck auf die Verwertung wissenschaftlichen Wissens. Das haben vor allem die Universitäten zu spüren bekommen. Die Arbeitswelt wird hektischer, kurzatmiger, flexibler. Und der Versuch ist unübersehbar, Teile des wirtschaftlichen, sprich unternehmerischen Risikos auf den Arbeitnehmer abzuwälzen, um die Volatilität der internationalen Nachfrage zu begegnen. Organisationsformen wie Ich-AG, die Zunahme der prekären Arbeitsverhältnisse, sprich Generation Praktikum, die Zunahme der befristeten Arbeitsverträge, der Leiharbeitsverträge und vor allen Dingen auch die Zunahme der auf Werkvertrag und Honorar basierenden Beschäftigungsverhältnisse, sie werden also für den Erfolg bezahlt, nicht für ihre Bemühung, spricht eine deutliche Sprache und sie ist nicht primär der technischen Entwicklung geschuldet. Technik allein erzeugt noch keine Überstunden. So schreibt schon Hartmut Seifert 2007, Zitat, der Wandel der Arbeitszeitstrukturen ist Ausdruck einer systematischen Ökonomisierung der Arbeitszeit. Auf der Suche nach kostenoptimalen Arbeitszeiten stellen die Betriebe ihre bestehenden Zeitregime auf den Prüfstand und reorganisieren sie vorrangig nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Gesellschaftliche, Familien, bildungs- und arbeitspolitische Anforderungen kommen dabei zu kurz. Besonders krass zeigt sich dieser Zielkonflikt an der aktuellen Forderung nach sowohl Familien- als auch altersgerechten Arbeitszeiten. Ende des Zitats. Da die Weltwirtschaft wegen der begrenzten Ressourcen auf dieser Erde als Ganzes nicht unendlich wachsen kann und wir nicht zu Volkswirtschaften anderer Planeten expandieren können, was sonst eine Volkswirtschaft tut, wenn sie ihr Wachstum nicht bremsen kann, wird also Arbeit anders, das heißt nicht mehr nach rein ökonomischen Kriterien verteilt werden müssen oder irgendwann mal wird es nur noch prekäre Arbeitsverhältnisse geben. Der dritte Faktor ist die globale Dynamik der Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung. Und zwar mit Gütern, Lebensmitteln, Dienstleistungen bei stark schwankender Dynamik der Bedürfnisse und der Ansprüche. Dabei kommt der demografische Wandel ins Spiel. Der demografische Wandel in den Industrieländern einerseits und die zunehmende Verjüngung in den Entwicklungs- und Schwellenländern andererseits ist ja wohl bekannt. Geschaut wird aber nur auf die demografische Entwicklung der Industrieländer. Man hat nämlich hier die berechtigte Sorge, altersgerechte Technik in Arbeit, in Alltag und Betrieb könnten nicht rechtzeitig entwickelt werden, bevor sich der statistische Altersberg durch die Belegschaften schiebt und dadurch Produktivität und Kreativität sinken. Wir werden uns vielmehr auf den Export von jugendzentrierten Produkten einstellen müssen. Denn mehr als 50% der Weltbevölkerung sind heute unter 50 Jahre alt. Der Schnitt liegt bei 28,4 Jahren weltweit. Altersgerechte Technik wird zwar immer wichtiger werden, aber bitte jedoch nur für den europäischen Binnenmarkt, vielleicht für die nächsten 40 bis 60 Jahre. Noch entscheidender für die Entwicklung der Arbeitswelt wird, ich kann nicht alle Faktoren nennen, die Dynamik der Energiekosten sein. Wir haben eine Steigerung der Produktivität, die ja bekanntlich um viele Größenordnungen höher ist als die Steigerung der Ressourceneffektivität. Das bedeutet, dass Ressourcen allmählich zu Ende gehen und der Substitutionsdruck zum Beispiel auf die Energiearten, auf die verschiedenen Energiearten wächst. Die Energiewende ist ein Versuch, aus dieser Falle herauszukommen. Dabei ist die Klimadebatte wahrscheinlich zweitrangig. weil die CO2-Reduzierung, die nach Ansicht der Mehrheit der Klimaforschung zur Vermeidung eines anthropogen verursachten Klimawandels notwendig wäre, mit den Schwellenländern ohnehin nicht zu machen ist. Zumindest nicht im vorhergesehenen Umfang. Hinzu kommt, dass die abgeschätzten Folgen eines Klimawandels für die Bundesrepublik aller Voraussicht nach sich in bewältigbaren Grenzen zu halten scheinen. Hohe Energiekosten als Folge bedeuten weniger Mobilität. Das bedeutet weniger Just in Time und das bedeutet, dass sich die Fertigungstiefe in der Produktion erhöhen und die Reichweite von Dienstleistungen reduzieren wird. Das Geschäft wird lokaler. Die Flüsse von Material und Güter werden gehemmt, nicht jedoch diejenigen, die informationsvermittelt sind über das Netz, also Information und Kapital. Und das bedeutet zweierlei. Der Druck, kleine produzierende Maschinen vor Ort zu benutzen, die nach Blaupausen aus dem Netz kleine Auflagen von Gütern produzieren, wird zunehmen. Man produziert sich, was man braucht, das ist Production on Demand. Die erforderliche Miniaturisierung der Technologie innerhalb der herkömmlichen Entwicklungslinien wird als machbar gehalten. Auch die lokale Recyclingtechnologie wird einen Aufschwung nehmen, denn der Müll- und Schrotttourismus wird ebenso teurer wie der Export-Import. Ob sich damit allerdings der Arbeitsmarkt wieder lokalisiert, kann man natürlich nicht voraussagen. Er wird unter Umständen starken Verwerfungen unterliegen, wenn für die lokale Produktion weitaus weniger Arbeitskräfte gebraucht werden als für eine, die in internationaler Konkurrenz operiert hat und die es ja dann nicht mehr gibt. Umgekehrt ist bei der lokalen Produktion, die eher handwerklich genossenschaftlich organisiert sein könnte, die Grenze der Automatisierung natürlich schneller erreicht als bei Großproduktionen. Man spricht auch von Individualtechnik. Es sei denn, man könnte die Steuerungsleistung durch Steigerung der Rechnerleistung verbessern. All dies ist denkbar, es wird jedoch alles von der Verfügbarkeit von Rohstoffen abhängen, an denen jede Produktion letztlich hängt, da sie verfügbar sein und nicht allzu weit transportiert werden müssen. Das heißt, unsere Arbeitswelt wird nach wie vor bei allen Dematerialisierungstendenzen materiell verhaftet bleiben. Dies ist zugegebenermaßen ein spekulatives Szenario, eine von möglichen Zukünften. Man sieht aber, dass eine Veränderung der Arbeitswelt hin zu kooperativen, mehr lokalen Formen durchaus eine Alternative sein kann, die von hohen Energie- und Mobilitätskosten erzwungen werden. Ich darf zum dritten Fragenkreis kommen, wonach sich die Arbeit in Strukturformen und Inhalten schon immer verändert hat. Und wie sieht nun der Wandel aus, der so radikal sein soll, worin besteht er? Erinnern Sie sich nochmal an das Raster, das ich vorher eingeführt habe, die drei Grundfunktionen der menschlichen Arbeit, Eigentum, Identität und Teilhabe. Schon jetzt ist Arbeit vom Eigentumserwerb in gewisser Weise durch drei Mechanismen abgekoppelt. Also Weisen, ohne zu arbeiten, zu Eigentum zu kommen. Die erste und älteste Methode ist Erben und Rauben. Die zweite Möglichkeit besteht darin, bei vergleichsweise geringem Einsatz die Teilnahme an Börsengesellschaften kurzfristig durch die zweite Möglichkeit besteht bei vergleichsweise geringem Einsatz durch Teilnahme an Börsengeschäften kurzfristig Geldsummen durch Gewinne zu erwerben, die das gesamte Lebenseinkommen eines mittleren Beschäftigten in den Industrieländern bei weitem übersteigen kann, ohne an der produktiven Arbeit teilgenommen zu haben. Die beiden möchte ich nicht diskutieren. Der dritte Mechanismus aber hat etwas mit dem Wohlfahrtsstaat zu tun. Die Arbeitslosenversicherung, die Sozialversicherung, hat jetzt schon eine Höhe erreicht, die zwar immer noch als beschämt niedrig empfunden werden kann, vor allem auch wegen der damit verbundenen administrativen Demütigung, die aber bereits jetzt schon einem Bürgergehalt, einer negativen Steuer oder einer Grundversorgung, wenngleich auf niedrigem Niveau, entspricht. Das bedeutet, dass eine rein konsumtive Lebensmöglichkeit ohne die Notwendigkeit der Teilnahme am Arbeitsprozess bereits heute schon besteht oder wieder besteht, wenn man den damaligen Adel als eine Klasse ansehen will, die besonders durch einen vom Volk erworbenen Mehrwert alimentiert wurde. Das soll kein Zynismus sein. Die Einkommensunterschiede sind mir natürlich klar und sie machen auch die entscheidende Qualität dieser Lebensweise aus. Die Verteilung der Arbeit im Sinne von Teilhabe und Einkommen wird ja zunehmend als nicht gerecht empfunden. Für die einen ist der Job die Erfüllung, von dem sie nicht genug bekommen können, solange sie drin sitzen. Sie arbeiten 16 Stunden am Tag mit Überstunden, permanenter Erreichbarkeit und entsprechendem Gehalt bis hin zur Erschöpfung. Die anderen haben kurz oder gar keine Arbeit oder stecken in prekären Arbeitsverhältnissen, auch hier immer unter dem Druck, immer erreichbar und zu Diensten zu sein. Die immer noch sehr traditionell orientierten Gewerkschaften haben erst in den 80er Jahren die Arbeitslosen entdeckt. Bisher waren sie Interessenvertreter derjenigen, die im Arbeitssystem drin sind, weniger derjenigen, die sich außerhalb des Erwerbsarbeitssystems befinden. Stellen wir uns also vor, einen Bürgergehalt einzuführen, um Arbeit und Einkommen radikal zu entkoppeln, weil wir meinen, dass die dank moderner Technologie gestiegene Produktivität das alles auch erwirtschaften wird. Nehmen wir mal an, das wäre möglich. Nehmen wir dazu noch einen leistungs- und arbeitsabhängigen Zuschlag, sodass sich sowohl auf relativ niedrigem Niveau die nicht ökonomisch monetär erfassbare Tätigkeit, also vom Faulenzen bis zur ehrenamtlichen Tätigkeit, und auf relativ hohem Niveau das Arbeiten im Sinne von Erwerbsarbeit lohnt. Dann könnten wir in die Tat die Entscheidung, ob jemand arbeiten möchte oder nicht, ihm alleine überlassen. Aus der Natur des Menschen heraus, seinem Selbstverständnis, wird man dann vielleicht erwarten, dass sich genügend Nichtfaulenzer finden, die durchaus Spaß dran finden, arbeiten zu können, die etwas dazu verdienen wollen und dies auch können. Die mit der Übernahme von Arbeit dann letztlich auch damit verknüpfte Bestimmungsmacht allerdings über diejenigen, die nicht arbeiten, wird, wenn auch gesellschaftlich vermittelt und demokratisch vielleicht wie immer kontrolliert, diesem Personenkreis kurz oder lang zufallen. Wer zahlt, schafft an. Wir erhalten dann eine Zweiklassengesellschaft und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dies nicht ein herrschaftsfreies Nebeneinander sein wird, sondern ein Machtgefälle erzeugt. Die Konsumsklaven, die sich ruhig zu verhalten haben, und die neue arbeitende Klasse, die bestimmt, was gemacht wird. Es heißt ja nicht mehr, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sondern wer nicht arbeitet, soll auch nicht herrschen. Wie sieht es dann mit dem Eigentumserwerb im Netz aus, im Arbeitsplatznetz? Das Netz hat ja nicht nur unsere Kommunikationsgewohnheiten verändert, sondern auch die Arbeitswelt und damit auch die Arbeitsbedingungen. Parallel dazu und in enger Wechselwirkung mit der technischen Entwicklung haben sich die Tendenzen weltweit verstärkt, dass das Kapital ja dahin diffundiert, wo die besten Renditen zu erwarten sind, während das Arbeitsangebot dahin drängt, wo die Arbeit am billigsten zu haben ist. Das Netz hat dies erleichtert und auch zahlreiche neue Geschäftsmodelle und Arbeitsverhältnisse entstehen lassen und viele alte Gewohnheiten und Möglichkeiten eliminiert. Die Vielfalt des Netzes erzeugt das Selektionsproblem, die Offenheit des Netzes erzeugt das Eigentumsproblem, die Kosten erzeugen das Zugangsproblem und die explodierenden Möglichkeiten das Schutzproblem. Wolf Schröter hat in einer Diskussion um zukünftige Arbeitswelten schon vergleichsweise früh die These lanciert, dass der Arbeitsplatz der Zukunft überwiegend das Netz sei. Der Begriff Arbeiten im Netz hat heute allerdings mehrere Bedeutungen. Zum einen meinen wir Arbeiten mit dem Netz. Das ist alles, was Sie kennen. Das Netz dient als Medium, wie Weiland das Telefon, als Schreibtisch, die Aktenablage, die Korrespondenz, der Rechner oder das Zeichenbrett. Wir kommunizieren, wir schreiben, wir legen ab, wir versenden Arbeitsergebnisse als Tabellenzeichnungen, Texte, wir simulieren, rechnen, erstellen Grafiken und tun dies gemeinsam mit Partnern in aller Welt, synchron wie asynchron. Das ist für die meisten Menschen im Arbeitsalltag vielleicht anstrengend, aber selbstverständlich geworden. Das ist Arbeiten mit dem Netz. Zum anderen verstehen wir aber auch Arbeiten im Netz als das Arbeiten im Netz. Das heißt, wir befinden uns während des Arbeitens nicht nur in irgendeiner Lokalität, im Betrieb oder zu Hause, am Homeoffice oder auf Reisen, sondern wir sind im Netz erreichbar und ansprechbar und agieren in ihm. Der betriebliche Arbeitsplatz löst sich auf in die Erreichbarkeit. Eine weitere Bedeutung des Arbeitens im Netz ist das Arbeiten am Netz. Damit meint man die Gestaltung des Arbeitszeuges Netz, von den Programmen und der Einrichtung des einen Arbeitsplatzes bis hin zur Gestaltung der Organisationsformen und Institutionen und bis hin zur Gestaltung internationaler Regelungen. Man kann heute im Netz sehr viel Geld verdienen. Viele Geschäftsmodelle sind in der Tat nur möglich, weil es das Netz in dieser jetzigen Form gibt. Andere ließen sich notfalls auch per Briefpost realisieren. Es gibt ja Leute, die machen ihre Überweisung noch handschriftlich. Gleichwohl muss ein Auftragsverhältnis, das heißt, die auch die Rolle von Auftraggeber und Auftragnehmer im Netz rechtlich wie ökonomisch bestimmt, muss es ein solches Auftragsverhältnis geben. Also die Frage, wer ist Unternehmer, wer Kunde, wer liefert, wer zahlt, was ist mein Arbeitsergebnis und wem verkaufe ich meine Kompetenz, wem verkaufe ich meine Zeit, wem verkaufe ich meine Ergebnisse. Hier ist vieles unausgelotet. Es gibt jeden Tag Gerichtsentscheidungen und neue Gaunereien, aber es gibt auch jeden Tag neue Geschäftsideen. Es wird entscheidend sein, wenn wir nochmal auf das Eigentum zu sprechen kommen, ob man den Schutz des Arbeitsergebnisses in der Arbeitswelt im Netz vor unberechtigter Verwertung, das ist nicht nur Urheberrecht, vor unberechtigter Verwertung organisatorisch, technisch und rechtlich absichern kann. Sollte sich herausstellen, dass dies nicht möglich ist, wie das von einigen Seiten, zum Beispiel den Piraten, behauptet wird, dann bedeutet das, dass nicht nur völlige personelle Transparenz herrscht, wie sie bei der heutigen Facebook-Kultur, Entblößungskultur ja schon angestrebt ist, sondern auch die totale Transparenz von Arbeitsergebnissen, soweit sie im Netz ausgetauscht werden. Dies bedeutet, dass dann viele Arbeitsergebnisse bereits schon durch die Kenntnis ihrer Existenz oder bei Kenntnisnahme des Ergebnisses für den Erzeuger selbst wertlos werden können. Hier bricht dann die Wertschöpfungskette ab. Dies setzt letzten Endes den Begriff des geistigen Eigentums im Sinne der Verfügbarkeit über das Geschaffene zum Zwecke des Tausches außer Kraft. Welcher ökonomische Anreiz bleibt dann noch? Die Anerkennung der Gemeinde für gemeinnütziges Dichten, Programmieren und Komponieren? Man hätte dann die Situation wie in der Wissenschaft. Die Ergebnisse der Wissenschaft werden veröffentlicht und können von jedermann benutzt werden. Ein mathematischer Beweis gehört allen und niemandem. Der entscheidende Unterschied zum Künstler, zum Programmierer, zum Schriftsteller ist jedoch, dass der veröffentlichte Wissenschaftler im Allgemeinen noch von der Allgemeinheit bezahlt wird. Noch. Die zunehmende Privatisierung der Wissenschaft wird diese Veröffentlichungspraxis untergraben und Hacker werden sich der vertraulich übermittelten Wissenschaftsergebnisse bemächtigen und so den Vorteil der privaten Erstnutzung von Wissenschaft untergraben. Wer zahlt dann noch den Urheber? Die Vorstellungen, dieses Problem zu lösen, sind noch nicht so weit entwickelt, als dass man sie hier vorstellen könnte. Vom Eigentum zur Identität. Guy Ernst hat einmal die These vertreten, dass es drei Arten von Tod gibt. Den Herztod, den Hirntod und nicht im Netz zu sein. Diese These ist recht ruppig und plakativ formuliert. Positiv gewendet bedeutet sie, dass die Existenz des Menschen durch seine Präsenz im Netz ersetzt wird. Existenz ist hier soziale Existenz im Sinne von Habermas sozialer Identität. Wenn es also nach wie vor immer noch zu den Grundfunktionen der Arbeit zählt, sein Leben fristen zu können, dann zwingt uns die Arbeit in die soziale Existenzform der Präsenz im Netz. Es steht dann auch zu erwarten, dass sich auch die Bindung der Arbeit von der Möglichkeit der Identitätsbildung entkoppeln könnte. Die Identitätsfindung vermittelt sich nicht nur über Arbeit, sondern über persönliche Beziehungen, Gefühle, Charaktere, vielleicht über Heldentaten, nicht aber mehr über das Werk. Dies löst möglicherweise langfristig die Grundlage für ein Berufsethos europäischen Zuschnitts auf. Erbringung der eigenen Arbeitsleistung im Netz wird diese Tendenz weltweit verstärken. Die Anonymisierung lässt den Urheber hinter sein Arbeitsergebnis zurücktreten, Ein Schutz des Gebrauchs oder vor Missbrauch durch die Nichtadressaten eines Arbeitsergebnisses hat lange gedauert. Es sei zum Beispiel an das sogenannte Signatargesetz erinnert. Das geistige Eigentum, durch eigene Arbeit erworben oder erzeugt, findet im Augenblick lediglich einen moralischen, aber keinen wirkungsvollen rechtlichen Schutz mehr. Die Konsequenzen für diejenigen, die immaterielle Produkte hervorbringen, liegen klar auf der Hand. Die Suche nach Identität verlagert sich aus dem Arbeitsprozess in die Freizeit, in den Konsum, in die alternativen Sinnangebote, Esoterik-Szene, Extremsportarten, Drogen und Fundamentalismus, um nur einige zu nennen. Trotz Versuche von Internetzensur aller Art auf der einen Seite und anarchisch-chaotischen Strukturen auf der anderen Seite ist das Netz de facto immer mehr zum Ort der Arbeit geworden. Diesen Ort der Arbeit kann und muss man gestalten. Man muss aber die Leute mitnehmen. Präferiert werden ja proaktive Gestaltungen, nicht reaktive Korrekturen. Man kann verändern, modernisieren, aber man sollte es mit den Beteiligten tun, seien sie nun in einem regulären, prekären oder einem freien Arbeitsverhältnis. Das geht jedoch nur, wenn die prospektiven Proponenten einer Technologie bei der Planung und später bei der möglichen Einführung nicht nur auf tapfere Einzelpersonen treffen, sondern auf eine organisierte, legitime und kompetente Vertretung der Beteiligten. Doch wer gehört zu den Beteiligten, wer gehört zu den Betroffenen, zum Beispiel einer Neustrukturierung eines Intranetzes eines globalen Medienkonzerns? Wie bildet sich eine neue wirksame Interessenvertretung, da das Werk der Arbeit gegenüber der Dienstleistung und den Verfahren als Ware in den Hintergrund gerückt ist und der Arbeitsort im Netz ist? Sollen wir eine solche Gewerkschaft Netzunion nennen? Oder sollen wir die Parole ausrufen, Netztätige aller Länder, vereinigt euch? Freilich haben sich die Organisationsformen der potenziellen Beteiligung und Solidarisierung noch nicht so richtig ausgebildet. Die herkömmlichen Formen basierten ja auf dem Normalarbeitsverhältnis, an festen Orten, festen Zeiten, Berufsbildern, Arbeitsverträge, die die Bemühungen nicht den Erfolg entlohnten und die im idealen Fall potenziell für ein ganzes Arbeitsleben galten. Wie soll also Mitwirkung, Mitgestaltung und Solidarität, aber auch Gerechtigkeit organisiert werden, wenn Zeiten, Orten, Tätigkeiten bis zur Unkenntlichkeit flexibilisiert worden sind? Gerade hier ist der Ort einer neuen Entfremdung, von der nicht nur die Soziologen und Theoretiker sprechen, sondern die Betroffenen selbst in höchst lesenswerten Interviews. In den letzten 20 Jahren, so sagen sie, habe ein Wandel von Beziehungen im Arbeitsumfeld stattgefunden, der von der solidarischen Gemeinschaft immer stärker in Richtung instrumenteller Assoziation führe. Das bringe eine Entfremdung von sozialen Kontakten mit sich, die im Wandel von solidarischen zu instrumentellen Arbeitsverhältnissen begründet liege. Kooperationsformen sind einerseits Bedingungen der Arbeits- wie der Auftragsteiligkeit und sie sind für Institutionen, Organisationen und deren Strukturen entscheidend. Diese Kooperationsformen setzen wiederum voraus, dass die Kooperierenden ihre eigenen Interessen und nach Möglichkeit die seines Gegenübers erkennen können. Tauschen und kommunizieren ohne Personal wie sozial ich zu sagen, geht nicht. So sind wir also immer erst unterwegs zu unserer Identität, sprich zu einer Weise, zu sich selbst ich sagen zu können. Identität und Kooperationsfähigkeit gehören deshalb zusammen. Von daher ist es sinnvoll, organisierte, legitimierte und kompetente Vertretung der auftragnehmenden Akteure einerseits mit organisierten, legitimierten und kompetenten Vertretern der auftraggebenden Seite und Vertreter der Technologien der Netzbetreiber zusammenzubringen und interagieren zu lassen. Damit wird auch klar, welche Gefährdung diese Bildung von Identität ausgesetzt ist, wenn sich die Gestaltung von Arbeit im Netz nicht darum kümmert. Extreme Flexibilisierung gefährdet die Sinnhaftigkeit von Arbeits- und Arbeitsverhältnissen. Der abrupte Wechsel von Aufgaben und Aufträgen zerstört die Kontinuität, extreme Arbeitsteilung verhindert, das Werk als das eigene erkennen zu können. Dequalifizierung führt zu Brüchen in der Berufsbiografie und zur Arbeitslosigkeit. Wie können wir also beim Arbeiten im, am und mit dem Netz Solidarität und Anerkennung organisieren? Die berichtete Entsolidarisierung am Arbeitsplatz lässt daran zweifeln. Kommen Identifizierungsangebote nur noch aus dem Netz? gestattet die übliche Inszenierung der eigenen Biografie im Netz noch über sich selbst außerhalb der Arbeit und des Netzes noch nachzudenken. Lassen Sie mich zur letzten Frage kommen: Was können wir tun? Wofür sind wir verantwortlich? Das Netz kann man durchaus als ein großes technisches System ansehen. Bei der Gestaltung solcher großen technischen Systeme, das viele intelligente Komponenten enthält, haben wir, das weiß man aus der Informatik, enorme Freiheitsgrade, technisch gesehen. Wir können das Einsatzgebiet wählen, den Grad der Adaptivität und der Ontologie, der Wissensbasis. Und die hohe Adaptivität erlaubt eine höchst variable Wiederholbarkeit einer ganzen Klasse vergleichbarer Prozesse. Und diese Klasse ist sehr groß, wir können fast alles steuern. Die Freiheit in der Gestaltung eines technischen Systems wird nur begrenzt durch Physik, Chemie, Biologie, Psychologie natürlich und durch den Stand des technischen Wissens und selbstverständlich durch die Kosten. Allerdings kommt man rasch in eine Situation, in der man in der Wahl der Kriterien zwar frei ist, aber nicht mehr in der Wahl der Alternativen. Man kann dann zwar noch schnelle oder langsamere Systeme bauen, aber nicht mehr entscheiden, ob solche Systeme überhaupt gebaut und genutzt werden sollen. Und ich glaube, dieser Schritt ist beim World Wide Web bereits getan. Das führt dann zu zwanghaften Anwendungen eines schon bestehenden Modells, zum Beispiel sieht man das in der Kartentechnologie, oder zu unübersehbaren Prozessen, zu irreversiblen Installationen, die man ohne Schaden nicht mehr abstellen kann. Wer seinen PIN vergessen hat oder sein Smartphone verloren hat, kennt das. Wir haben bei der Gestaltung formal gesehen eine fast beliebige Definitionsfreiheit. Wir sind so frei, wie man Spiele erfinden kann, die nur durch interne Konsistenzforderungen begrenzt sind. Wer die Spielregeln akzeptiert, kann mitmachen. Es kommt also darauf an, wer zuerst die Freiheit nutzt. Smart Grids, wie man so schön spricht, intelligente Objekte und so weiter, beruhen auf einer Ontologie, früher hätte man gesagt semantisches Netz, also eine Beschreibung der Gegenstände, um die es gehen soll, die der Betreiber und der Entwerfer des Systems vorher bereits modelliert hat. Die Freiheitsgrade von den Benutzern sind dabei potenziell so unübersichtlich, aber de facto sind sie recht endlich und Bestandteil des Modells. Aber was der Benutzer können soll, müsste eigentlich doch den Betreiber irgendwie interessieren. Man könnte sich vielleicht kennenlernen. Man könnte vielleicht sehen, was sind die Interessen. Aber das ist selten der Fall, wie die alltägliche Erfahrung zeigt. Vielfach muss sich der Kunde oder der Benutzer an die Spielregeln oder Formatvorgaben halten. Facebook und andere soziale Netzwerke haben scheußliche Oberflächen mit Werbung. Die Eingaben sind zum Teil formalisiert und zwanghaft. Abgesehen von der Verwendung der Daten der Benutzer, mit denen der Benutzer in solchen sozialen Netzwerken zahlt und diese Dienste finanziert, tun wir auch bei Google, könnte man die Frage stellen, wie viel Begrenzung der Freiheit erforderlich ist, um kluge Vernetzung erfolgreich zu machen. Kluge Vernetzung gibt es eigentlich ja nur, wenn sie jemand bezahlt, der keine Zweitverwertungsinteresse hat, zum Beispiel Werbeträgerfunktionen. Und der Fall ist mittlerweile selten. Die Behauptung, dass smarte Systeme notwendig wären, schränkt ja schon die Freiheit der Gestaltung ein. Meistens ist die Argumentation ja so strukturiert. Automatisierungstechnologie XY löst mehr als die Hälfte aller Servicevorfälle im IT-Bereich, ohne jeglichen menschlichen Eingriff. Die zentrale Bedeutung von Automatisierung liegt dann in der Verringerung von Fehlerraten. Selbst bei Routinetätigkeit liegt die menschliche Fehlerrate aber bei 10%. Die Automatisierung senkt diese Fehlerrate aber auf null. Oder der Bedarf an Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit weltweiter, unternehmensübergreifender und autonomer logistischer Prozesse zwingt uns dazu, zum Beispiel RFID-basierte Automotive Networks einzurichten. Also, dass wir sozusagen weltweit den Materialfluss kontrollieren. In beiden Beispielen ist man an die Gestaltung bestimmter Funktionalitäten gebunden, an denen technisches wie ökonomisches Interesse besteht. Daher ist man in der Benutzung weniger frei. Vieles wird nochmals automatisiert und notgedrungen in ein Format gepresst, das eine nochmalige Automatisierung erlaubt. Viele Produkte werden aber nur noch aus mentaler Arbeit bestehen oder Ergebnisse mentaler Arbeit sein. Produkt und Dienstleistung, Handhabung bis hin zur Entsorgung werden technisch, organisatorisch, aber auch begrifflich noch weiter zusammenwachsen. Wie dann der einzelne Arbeitsplatz tatsächlich aussehen wird, kann man nicht sagen. Aber jetzt schon verschwimmen die räumlichen, zeitlichen, organisatorischen Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeitsort und Freizeitort oder Nicht-Arbeitsort. Das kann sich hin bis zum Arbeitsterror bei weltweit nur noch prekaren Arbeitsverhältnissen entwickeln oder auch vielleicht in ein Paradies internationaler, kollegialer, lokaler Arbeitsverhältnisse. Da gibt es die unterschiedlichen Szenarien. Dazu kommt noch, was wir für ein Verhältnis zur Erwerbsarbeit selbst entwickeln werden. Solange es Menschen gibt, die nichts anderes als ihre Arbeitskraft haben, um leben zu können, wird sich an der Notwendigkeit der Arbeit auch im, am und mit dem nichts ändern. Es kommt darauf an, wie man diese Netzkultur, die dann auch eine Arbeitskultur sein wird, gestaltet. Man muss allerdings die Möglichkeit einer Netzkultur getrennt von der fortschreitenden Technisierung sehen. Letztere, habe ich gesagt, verstärkt zuweilen nur, was dann in der Netzkultur an ökonomischer und politischer Willensbildung schon implantiert wurde. Die Geschäftsmodelle im Internet wachsen mit den technischen Möglichkeiten mit und beschleunigen sie auch, aber die dahinter ökonomischen Interessen sind dieselben wie in den 80er Jahren. Das Netz erzeugt keine ökonomischen Zwänge, es transportiert sie lediglich, wenn man dies zulässt. Es ist eine Frage der Gestaltung. Nachhaltige Gestaltung ist für mich im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik neben der Lösung der oben genannten Probleme die Reversibilität einer Technik. Das heißt, dass man sie auch wieder zurücknehmen kann. Dazu gehören auch die Rücknahme der jeweiligen Organisationsform, die eine solche Technik mit sich gebracht hat. Anders ausgedrückt, eine Technik ist dann gut, wenn man sie auch ausschalten kann, wenn man es will. Große Versprechungen sind in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnik ja schon immer üblich gewesen. Und so ist eine viel diskutierte direktere Bürgerbeteiligung vom E-Voting bis hin zur Liquid Democracy zunächst keine technische, sondern eine politische Frage. Das heißt, ob man das wirklich will. Die Schweiz hat hier zum Beispiel eine andere politische Kultur entwickelt, lange vorher und auch ohne Netz. Und die ist natürlich auch auf deutsche Verhältnisse nicht ohne weiteres zu übertragen. Das Netz erlaubt es jedoch zum Beispiel wesentlich schneller als früher, Bewegungen ins Leben zu rufen, bestehende Netzwerke zu aktivieren und Informationen wie auch Desinformationen zu verbreiten und öffentlichen Druck auszuüben. Aufklärung und Demagogie liegen eng nebeneinander. Aber bitte, Massenproteste hat es früher auch schon ohne Netz gegeben, sie werden bloß leichter organisierbar. Parlamentarische Verfahren hingegen sind gewollt, eher auf eine Entschleunigung von Entscheidungsprozessen ausgelegt. Denken Sie nur an die mühsame Prozedur dreier Lesungen. Damit entsteht ein prinzipielles Konfliktpotenzial, wenn es um direkte Beteiligung von Entscheidungen via Netz geht. Das gilt in gleicher Weise, ob es sich um politische oder wirtschaftliche Entscheidungen oder private Entscheidungen handelt, ob es um Mitbestimmung geht oder um politische Wahlen. Das zweite Konfliktpotenzial liegt in der notwendigen Transformationsleistung langwieriger, komplexer Entscheidungen in einfache Ja-Nein-Entscheidungen. Die repräsentative Demokratie bietet eine solche Transformationsleistung an, allerdings nicht oft und indirekt, nämlich in Wahlen und Volksabstimmungen. Eine häufigere und direktere Bürgerbeteiligung würde neue Transmissionsleistungen erfordern, die wir demokratietheoretisch wohl erst noch entwickeln müssten. Die Technik hilft uns erst nachher, wenn wir wissen, was wir wollen. Es gibt also nicht zu jedem Problem eine informationstechnische Lösung, aber zu jeder technischen Lösung gibt es meistens am Anfang zumindest ein Problem. Kurzum, wir bleiben auch im Zeitalter des Netzes voll verantwortlich für unser Gemeinwesen und wir bleiben auch verantwortlich für die Gestaltung des Netzes selbst. Deshalb wird uns die Arbeit auch nicht so schnell ausgehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.